König, heute, weil der König, der die ganze Welt geformt und prägt hat, danke vielmals, und eine ganze Kultur auch prägt hat, das hat alles ganz wahnsinnig klein und bescheiden, überschaubar angefangen. Und ich habe mich gefragt, als erstes, warum feiern wir eigentlich am 24. Weihnachten oder Heiligabend? Und dann am 25. Weihnacht und am 26. Stephanstag, wegen Stefan vermutlich, oder? Dass er auch etwas zu feiern hat. Nein, warum feiern wir das? Warum machen wir das? Und warum gerade in dieser Zeit? Und als ich dem ein bisschen nachgegangen bin, habe ich gemerkt, muss einmal drauf. Ah, stimmt, ich habe es eigentlich gesagt, ich will. Genau. Als ich diesen Begebenheiten ein bisschen nachgegangen bin, habe ich mal geschaut und mir überlegt, ja, was ist dann am 24. in dieser Zeit? Und wenn man genau hinschaut und mal ein bisschen so recherchiert, merkt man, eigentlich sind die Schafe in dieser Zeit in den Ställen und nicht auf dem Feld. Wenn also die Hirten mit ihren Schafen auf dem Feld waren, warum dann in einer Zeit, in der es eigentlich normalerweise nicht so ist, weil es auch in Israel um diese Zeit ziemlich kalt ist? Und es gibt hier verschiedene Theorien, wann Weihnachten genau hätte sein können. Fakt ist, die Christenheit hat circa 400 Jahre lang Weihnachten überhaupt nicht gefeiert. Ist vielleicht jetzt im Moment, wenn man das so ein bisschen bedenkt, ein kleiner Stimmungskiller für Heiligabend. Wenn man darüber nachdenkt, ja, warum feiern wir dann, wenn es die Ersten nicht mal gemacht hatten? Für die ersten Christen war die Auferstehung, das neue Leben, das durch Jesus Christus in dieser Welt sichtbar wurde, viel zentraler, viel wichtiger. Und doch, denke ich, macht es durchaus Sinn, dass wir auch Weihnachten, die Geburt Jesu feiern. Ich werde am Schluss nochmals darauf zurückkommen, warum es Sinn macht und warum in dieser Zeit. Ich vermute ganz stark, dass es damit zu tun hat, dass wir jetzt in einer sehr dunklen Zeit sind. Und ich meine das nicht irgendwie geschichtlich oder gesellschaftlich, sondern in der Jahreszeit. Wenn es dunkel ist, dann ist es jetzt richtig dunkel. Wenn ich mit meiner Frau einen Spaziergang machen will, dann sagen wir immer, wir müssen früh raus, also früh am Nachmittag raus, weil es einfach sehr, sehr schnell wieder dunkel ist. Es ist eine dunkle Jahreszeit, es ist eine Jahreszeit, in der es eher kalt ist, in der man eher ein bisschen drinnen bleibt. Es ist eine Jahreszeit, die sehr eigentlich gemeinschaftsunförderlich ist. In vielen Ländern spielt sich ja das Leben auf der Straße ab. Bei uns, wenn man jetzt rausgeht, sieht man hier in Adischwil nicht so wahnsinnig viele Leute. Es ist unfreundlich, es ist kalt, manchmal regnet es, manchmal schneit es, manchmal ist es glatt. Und in diese dunkle Zeit hinein, da haben die Christen wohl gedacht, hier müssen wir wie einen Kontrapunkt setzen. Ein Licht, das aufleuchtet mitten in der Dunkelheit. Etwas, was einem in dieser dunklen Zeit wie ein Hoffnungsschimmer gibt oder so eine Hoffnungssicht schenkt. Dazu kommt auch, dass oftmals in dieser Jahreszeit ja viele Menschen auch eher ein bisschen, ich sag mal, Probleme haben mit ihrem Gemütszustand. Es ist eine Zeit, in der man eher mal ein bisschen melancholisch wird. Diese Nebel, der immer hier am Uetliberg entlang hängt oder da Felseneck bei uns, der schlägt einem so ein bisschen aufs Gemüt. Das ist nicht so ganz so einfach. Und ich meinte auch mal gelesen zu haben, dass die Selbstmordrate in dieser Zeit höher ist als zu anderen Zeiten des Jahres. Was auf jeden Fall so ist, ist, dass mehr Menschen grundsätzlich von dieser Erde gehen in dieser Zeit. oder auch ältere Leute in den Altersheimen, weil es einfach eine Zeit ist, die irgendwie nicht so lebensfroh ist, schwieriger ist grundsätzlich. In diese Traurigkeit hinein, in dieses Bedrücktsein, in dieser Zeit feiern wir Christen Weihnachten als das Fest der Hoffnung, als das Fest eines Lichts, das aufgeht, eine starke Verheißung.
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth.
Ja, ich habe es ja angekündigt, dass ich eigentlich mit meinem Freund Janosch diese Predigt halten wollte, doch er hatte keine Lust. Er hat gesagt, wenn sonst keine Kinder da sind, dann komme ich auch nicht. Da wusste ich natürlich noch nicht, Noelia, dass du da bist, sonst hätte ich ihn vielleicht überschwatzen können. Aber er hat mich gefragt, und es ist so eine typische Frage unserer Zeit, er hat mich gefragt, ja, das ist ja gut und recht mit Licht und schön und hell und Hoffnung und alles, aber was bringt uns das denn? Oder? So die einfache Frage, was bringt's mir? Was bringt uns dieses Kind? Was bringt uns dieser Sohn Gottes? Was bringt uns Jesus? Was will er in unser Leben hineinlegen? Ich habe ihm gesagt, weißt du, Nomen est omen. Und er hat gesagt, ja, ich solle doch aufhören mit diesem lateinischen Zeug, so habe ich jetzt keine Schule. Und ich habe ihm dann erklärt, weißt du, der Name, den Gott hier seinem Sohn gibt, oder wie er ihn ankündigt, wie er ihm so quasi den Weg auslegt, dieser Name macht deutlich, was Gott uns durch seinen Sohn schenken will. Er ist der wunderbare Ratgeber, der Wunderrat. Er ist der, der mitten in unsere Fragen hinein plötzlich eine Antwort geben kann. Zum Beispiel auf die Frage, was für einen Sinn macht eigentlich das Leben? Und da kann man natürlich unterschiedliche Wege gehen und sagen, gar keinen Sinn, wir leben einfach und dann sind wir tot. Okay. Gott sagt uns, du hast einen Sinn und einen Wert in diesem Leben, weil du geschaffen bist, weil ich dich gewollt habe. Eine wunderbare Antwort. Warum sind wir hier? Warum leben wir hier? Und natürlich gibt es nicht auf alle Fragen eine Antwort. Warum trifft mich das Leid und den anderen nicht? Es gibt viele Fragen, die werden wir vielleicht in dieser Zeit auch nicht beantworten können und nicht beantwortet kriegen. Aber es gibt viele entscheidende Fragen auch, die unser Leben wie erden. Wenn wir wissen, dass wir hier gewollt sind, dann gibt das unserem Leben eine ganz andere Bedeutung, als wenn wir einfach so ein bisschen dahin geworfen sind. Der wunderbare Ratgeber ist der, der mitten in deine Fragen hinein eine Antwort geben kann. Und es gibt immer wieder Menschen, die das auch ganz praktisch erleben, die sagen, hey, ich wusste nicht weiter und dann hat es Klick gemacht und ich habe etwas verstanden. Es gibt Erfinder, die sagen, wir haben nachgedacht und plötzlich stand es uns wie vor Augen und wir haben verstanden und wir wussten, was zu tun war. Viele Erfindungen sind ja auch aus Zufall entstanden, das ist ja auch möglich. Wenn wir in unseren Fragen noch keine Antwort haben, dann können wir auch einfach getrost das mal wie zurück an Gott geben und sagen, Gott, gib mir eine Antwort. Hier ist meine Frage. Und dann muss es uns nicht mehr herumtreiben, wir müssen nicht dauernd denken, ist das jetzt richtig oder soll ich das machen oder jenes, sondern wir können es einfach auch mal stehen lassen, vielleicht auch Fragen, die wir gern beantwortet hätten, aber die wir nicht beantwortet kriegen. Einfach mal stehen lassen, es ist in deiner Hand. Okay, dann lassen wir es dort. Manchmal sind wir auch so ein bisschen wie getrieben von dieser Angst, irgendetwas Falsches zu machen, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und dann überlegen wir, ja, ist das jetzt richtig oder ist das richtig oder ist das richtig? Ich finde, dieses Wunderrad Gottes sein, dieses wunderbare Ratgeber, ist für mich auch schön, weil ich weiß, Gott weiß ja alles und ich weiß nicht alles. Und das ist offenbar für ihn auch gar kein Problem. Denn ich habe in meinem Leben gespürt und gemerkt, seine Liebe trägt auch dann, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe. Der wunderbare Ratgeber geht nicht weg und sagt, jetzt hast du es vergamed, jetzt musst du einpacken. Und das gibt eine Ruhe ins Leben. Dieses Wissen, ich bin gewollt hier und auch wenn ich falsche Entscheidungen treffe, ist das nicht das Ende, sondern es ist ein Teil des Lernens auf diesem Weg. Und daran will ich bleiben. Es ist der Gottheld, der Befreiung bringt. Und da könnte man zuerst denken, ja, aber halt mal, da geht doch was nicht auf. Jetzt ist Jesus Christus damals nach Israel gekommen. Und es gab große Menschenmengen, große Gruppen, die dachten, jetzt werden wir frei von diesen elenden Besatzern vom Römischen Reich. Und was ist passiert? Wurden sie frei? Nein. Weiterhin waren sie unter diesem Joch der römischen Besatzung und irgendwie haben die einen dann gedacht, das geht nicht auf. Hier haben wir eine Verheißung und keine Erfüllung. Irgendwie passt das nicht zusammen. Hat Gott sich geirrt? Bis zu der Frage, auch sollen wir auf einen anderen warten? Kommt noch jemand? Ist er wirklich der Christus? Ist er der von Gott Gesandte oder nicht? Wenn er dieses elementare Ding, dieses Joch, diese Not, die wir jetzt haben, nicht beseitigen kann, ist er dann noch? Vielleicht kennt ihr die Frage auch, ja, wenn Gott nicht meine Not jetzt im Moment gerade beseitigt, ist er dann überhaupt Gott? Warum lässt Gott Dinge zu? Warum ändert er nicht einfach alles? Und wenn man dann so ein bisschen mit Jesus unterwegs ist und durch die Evangelien durchgeht, sein Leben so ein wenig ausbreitet und anschaut, dann spürt man, Jesus hat sehr wohl Befreiung geschaffen. Aber nicht die Befreiung, die die Menschen wollten. Er hat uns befreit von diesem starken Zwang, immer allen gefallen zu müssen. Er hat uns befreit davor, dass wir für Menschen leben müssen, damit wir angenommen und geliebt sind. Diese starke Frage, ja, hast du mich lieb, auch wenn ich nicht so handle, wie du es magst? Heute habe ich in einem Gespräch mit jemandem, dem ich neu verbunden, gefragt, hey, ich habe ja was zu kritisieren an dir, darf ich es sagen? Diese Person hat gesagt, ja. Man weiß dann nie so genau, ob man es wirklich sagen soll oder nicht. Geht euch das auch so? Oder wenn so eine Freundschaft manchmal, wenn man dann was Kritisches sagt, kann sie auch schwierig sein. Ich hoffe, es ist gut angekommen. Sonst kannst du ja, wenn du es am Livestream siehst, mir dann sagen. Manchmal weiß man nicht so recht, wie soll man sich in dieser Welt positionieren? Und Jesus macht uns frei von diesem Zwang, anderen Menschen gefallen zu müssen. Und sagt uns, hey, das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist, dass du für Gott lebst. und von Gott her deine Weisung nimmst und bekommst, und wenn du das tust, dann ist das Erste, was Gott dir sagt, liebe deinen Nächsten. Und wer liebt, tut dem Nächsten nichts Böses. Und dann ist nicht die Frage, werde ich dann auch geliebt? Sondern die Frage ist nur, kann ich das, was ich von Gott empfangen habe, nämlich dieses Angenommensein, dieses Geliebtsein, weitergeben? Er ist der Gottheld der Befreiungschaft, der das Joch zerbricht, die Not wendet, indem er uns sagt, hey, ich mache dich frei von deinen Zwängen. Von deinem Zwang auch immer alles richtig zu machen, damit ja niemand etwas kritisieren kann. Ich mache dich frei von diesem Zwang, das so zu machen, dass es 120%ig richtig ist. Denn du darfst Fehler machen. Eine wunderbare Freiheit. Jesus Christus kommt und er macht uns frei auch von all diesen Fragen, genüge ich denn Gott überhaupt? Genüge ich diesem Gott, der perfekt ist, vollkommen und heilig? Und ich bin's nicht. Und die Antwort ist ja. Gott ist der ewige Vater, er bringt, oder Jesus Christus ist der ewige Vater, er bringt uns Geborgenheit. Und zwar darin, dass er uns den Vater zeigt. Als ich mit Janosch über dieses Thema gesprochen hat, hat er mich gefragt, ja, woran sieht man das denn? Und für ihn, für Janosch war das effektiv ein Problem. Denn er hat sich das so überlegt und hat gesagt, ich kenne meinen Vater gar nicht. Man muss dazu wissen, sein Vater hat die Familie früh verlassen, ist zurück in seine Heimat und Janosch ist ohne Vater aufgewachsen. Und dann hat er mich gefragt, ja, was heißt das überhaupt, einen Vater haben? Ich habe keinen Vater, ich weiß nicht, was Vatersein bedeutet. Und das ist die eine Seite und dann gibt es ja noch was Schlimmeres, oder? Es gibt noch die Leute, die ihren Vater ganz schwierig und ganz schlecht in Erinnerungen haben und sich immer überlegt haben, ist das wirklich so, muss das so sein? Und dann, wenn man selber Kinder hat, merkt man, hey, ich habe meinen Vater schlecht erlebt, aber ich bin ja auch kein guter Vater. Ich habe vieles von diesem Schlechten sogar weitergegeben. Und der große Fehler, den wir machen, wenn wir uns über Gott als Vater Gedanken machen, ist, dass wir unsere weltlichen Väter anschauen und sie nehmen und in den Himmel projizieren und denken, ah, so muss Gott auch sein. Und dann kann es tatsächlich ein Problem sein. Denn so einen Vater will vielleicht gar niemand. Aber wir müssen es umgekehrt machen. Wir müssen nicht von unseren leiblichen oder unseren irdischen Vätern auf Gott schließen, sondern wir müssen hinschauen, wie zeigt uns Jesus Christus den Vater. Da gibt es nur nicht nur eine, aber da gibt's eine Geschichte, die das zum Ausdruck bringt wie keine andere. Das ist die Geschichte des verlorenen Sohns, der wegläuft von seinem Vater, abschließt. Und dann steht der Vater Tag für Tag vor seiner Türe und schaut aus und überlegt, wo ist er? Kommt er zurück? Und Jesus sagt, so ist euer Vater, er schaut aus und sucht euch. Und wenn er kommt, dann rennt er ihm entgegen, schließt ihn in die Arme und sagt, gut, dass du da bist. Und wenn ich an meinen Vater denke, dann stelle ich mir vor, dann würde er sagen, so, jetzt aber fertig, dummes Zeug gemacht, jetzt tust du aber parieren. He? Und Gott sagt einfach, komm, wir feiern ein Fest, weil du da bist. Diesen Gott, diesen Vater zeigt uns Jesus Christus und er ist der Friedefürst, der Friede schafft. Und er schafft zuerst Friede zwischen dir und deinem Gott im Himmel. Dazu ist Jesus gekommen, um diese Distanz zu überbrücken, wieder zusammenzubringen, was im Paradies zusammen war und dann furchtbar auseinandergebrochen ist. Und wenn dieser Friede ins Leben kommt, dann breitet er sich aus. Und dann wirst du ein Bote des Friedens sein. Das ist deine Berufung als Christ. Friede, ein Bote des Friedens zu sein. Der Friedefürst schafft Frieden in deiner Seele, in deinem Herzen und dann, wie durch ein Wunder, plötzlich auch um dich herum. Denn Menschen, die Frieden haben, die zum Frieden zufrieden sind, die müssen nicht mehr streiten. die müssen nicht mehr kämpfen, die müssen nicht mehr alles haben. Die können Raum lassen für andere Menschen.
Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben.
Ja, und dann ist es einfach ein Kind. Oder dann denkt man, es sollte eigentlich ein Held kommen. Mindestens Spider-Man, auch ein bisschen eine seltsame Figur manchmal. Oder dann halt Superman, der alles zack im Griff hat und aus dem Weg räumt und alles ist gut. Der den Bösen aufs Maul haut und die Lieben und Guten hervornimmt und hochhält. Und dann kommt ein Kind. Und wenn man daran denkt, oder ich vermute mal, die meisten von euch haben schon mal ein kleines Kind in den Händen gehalten. Ist jetzt nicht so, dass man gerade denkt, die Welt verändert sich. Also für die Familie natürlich schon. Aber wenn man sich überlegt, oder mit welchem Brimborium und Getöse dieses Kind hier angepriesen wurde und dann ist es einfach ein Kind, dann ist es vielleicht im ersten Moment ein wenig enttäuschend. Ich weiß gar nicht, was haben sich wohl die Hirten gedacht, dass sie kamen und einfach ein Kind sahen, diese rauen Männer, und der soll jetzt die Probleme lösen, der soll es im Griff haben, der soll irgendwas verändern. Und doch ist es ein Kind. Und wenn ihr schon mal, wie ich vorher gesagt habe, ein Kind in den Armen gehalten habt, dann macht das etwas mit uns. Das verändert unser Leben. Zumindest in diesem Moment. Ich glaube, man kann gar nicht mehr richtig traurig sein, wenn man ein Neugeborenes sieht. Ich glaube, man kann gar nicht mehr so richtig an der Welt zweifeln und an der Menschheit, wenn man ein Neugeborenes sieht. Und so in den Armen hält und so diesen Frieden spürt und irgendwie merkt, das braucht jetzt Geborgenheit und Liebe. Und irgendwie löst es in mir dann immer so was aus wie, es gibt noch Hoffnung. Es ist noch nicht vorbei. Das Leben geht weiter. Die Menschheit geht weiter. Es kommt noch was. Es kommt eine neue Generation. Es wird weitergehen. Ein Kind ist für mich der Inbegriff der Hoffnung. Und wenn Gott uns in diese Welt ein Kind sendet, dann ist das wie eine Botschaft. Mensch, es geht weiter. Diese Pandemie ist nicht das Letzte. Die vielen anderen Probleme, die wir haben, das ist nicht das Letzte. Es geht weiter. Ihr werdet es schaffen, ihr werdet überwinden. Ich zeige euch mit diesem Kind, dass das Leben noch nicht zu Ende ist. Dann wird dieses Kind groß und irgendwann sagt es, hey, du kannst genau diese Hoffnung, dieses Vertrauen, diese Zuversicht, dass etwas noch kommt, kannst du haben. Nicht nur für diese Welt, sondern weit über diese Welt hinaus. Du kannst diese Türe öffnen, wenn angeklopft wird. Vielleicht habt ihr es gemerkt, oder? In diesen Weihnachtsliedern kommt das hin und wieder mal vor. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dass man was öffnet. Und wir müssen eigentlich nicht unsere Türen öffnen. Es geht darum, dass wir unser Herz öffnen. Und vielleicht mal uns darauf einlassen, darf dieser König in unsere Herzen? Oder ist es so, wie dann vielleicht nächsten Sonntag, übermorgen, wenn ich dieses Thema predige, der unerwünschte König, hat er gar keinen Platz? Ich habe ja manchmal die Befürchtung, dass er keinen Platz mehr hat. In dieser Zeit, die so schnell vorwärts geht, wo man kaum Zeit hat, etwas zu verarbeiten und kommt gleich das Nächste, wo man dauernd das Handy nach vorne zücken kann und irgendwelche Daten abrufen, irgendwelche Facts wiederhören oder auch das Gegenteil davon. Manchmal habe ich die Befürchtung, Jesus hat gar keinen Platz mehr, weil wir viel zu schnell leben. Und vielleicht ist diese Zeit jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn alles so ein bisschen runtergefahren wird und ein bisschen weniger läuft, für die meisten zumindest, auch eine Gelegenheit, mal stehen zu bleiben, mal zu fragen, ja, willst du dann tatsächlich auch in meinem Herz sein? Willst du Raum haben in mir? Das nächste und oder die nächsten zwei Lieder sind Lieder, die das ein bisschen wie aufnehmen, zumindest dieses hier. Ich übersetze es, versuche es spontan auf Hochdeutsch zu übersetzen. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist. Du, der Sohn Gottes, du bist Mensch geworden, ein Mensch wie ich. Danke, dass du die es nicht nehmen lassen hast, das ist jetzt schlechtes Deutsch, aber ihr könnt es ja selbst übersetzen, für mich den ganzen Weg bis ans Ende zu gehen. Ein starkes Wort, dass Gott an unserer Seite bleiben will. Nicht nur in einem solchen Moment, wo irgendwie etwas Heiliges in der Luft ist, sondern mitten in unserem Alltag will er mit uns sein. Jetzt möchte ich euch bitten, aufzustehen für den Segen. Und nach dem Segen singen wir noch ein etwas älteres Lied. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Sinne und eure Herzen in Jesus Christus, eurem Herrn. Der lebendige Gott, der sich in seinem Sohn offenbart hat, soll an eurer Seite stehen, wenn ihr in diesem Jahr alte Dinge abschließt und auch wenn ihr neue Dinge anfängt. Er möge euch als Ratgeber zur Seite stehen, wenn offene Fragen euch herumdrängen. Er schenke euch diese Freiheit der Kinder Gottes, dass ihr nicht gefallen müsst, weil Gott Gefallen an euch hat. Der lebendige Herr sei euer starker Held, der mit euch ist und euch bewahrt von allem Bösen. Amen.
Thank you.